Mit Leib und...
Wenn Worte allein nicht reichen.
Wenn Sie sich selbst besser verstehen wollen.
Wenn Sie sich wohl in Ihrer Haut fühlen möchten.
Wenn Sie Ihren Alltag anders bewältigen wollen.
Wenn Sie Farbe ins Spiel bringen möchten.
Wenn Sie neue Töne anschlagen wollen.
Wenn Schwung in die Sache kommen soll.
Wenn's ums Ganze geht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts mit Leib und. Heute mit dem Thema Angehörige. Und ich habe als Gast Maria Fahnemann eingeladen. Hallo Maria.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich auch, dass wir gemeinsam über das Thema Angehörige sprechen können. Du bist da sehr tief drin in deiner Praxis, aber ich stelle dich vielleicht auch eben erst kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Mhm. Du bist leiborientierte Kunst- und Traumatherapeutin, Körpertherapeutin. Und hast eine Praxis in Bergisch Gladbach und begleitest dort schwerpunktmäßig Angehörige psychisch erkrankter Menschen.
Genau.
Ja, und das ist ein Thema, das findet man so als Schwerpunktthema eigentlich, glaube ich, nicht so oft, oder?
Ich glaube nicht. Zumindest kann ich sagen, dass die Menschen, die zu mir kommen, und die kommen meistens über meine Homepage, über meinen Blog oder über meinen Podcast, also so hören die dann irgendwie von mir. Und die sagen dann, ach gut, dass ich endlich mal jemanden gefunden habe, der sich darauf spezialisiert hat. Weil, und daraus schließe ich, das scheint es nicht so häufig zu geben. Also ich habe da keine Marktstudien oder so gemacht, aber mein Eindruck ist auch, dass die meisten BehandlerInnen ja eben mit den Erkrankten selber arbeiten und weniger jetzt Angehörige ansprechen.
Ja, ja. Wie bist du denn dazu gekommen, speziell Angehörige zu begleiten? Kannst du da vielleicht noch kurz was zu sagen?
Ja, gerne. Ich muss dazu sagen, ich bin selber, und ich zögere immer, wie ich das sage, Angehörige oder Angehörige gewesen. Ja, man kann schon fast sagen gewesen, aber die Erfahrung hat sich mir schon sehr eingeprägt. Also eines meiner Kinder hat in seiner Jugend eine schwere psychische Erkrankung, Krise, wie auch immer, durchgemacht. Also es fing an mit einer schweren Depression und dann kamen noch alle möglichen anderen Dinge dazu, mehrere Klinikaufenthalte, Tagesklinikaufenthalt, Langzeittherapie und alle möglichen, ich sag mal, Turbulenzen im Alltag. Und das hat mich damals so mitgenommen und so belastet, weil ich genauso wenig, wie das vielen meiner Klienten heute geht, genauso wenig wusste, wie gehe ich damit jetzt um. Ich hätte mein Kind am liebsten sozusagen für mich beschützt, mich mit meinem Kind in einem Zimmer eingeschlossen, so nach dem Motto, dann ich beschütze dich vor diesem Leben, und wusste gleichzeitig, dass das natürlich falsch ist. Ne? Ja. Und ich kenne also diese Belastungen sehr gut. Ich habe dann alsbald, Gott sei Dank, mir selber therapeutische Hilfe gesucht, habe selber eine tiefenpsychologische Langzeittherapie gemacht, und das hat mir doch sehr geholfen, mit diesen Belastungen fertig zu werden, mich wieder so zu orientieren im Leben, auch in meinem Leben, weil ich alles, was mich selber anging, total vernachlässigt hatte. Und das ist übrigens ganz typisch für Angehörige. Und habe dann, als ich meine Praxis eröffnete, auch vorher schon mal gedacht, ach, das wäre ja ein Thema, anderen Angehörigen zu helfen. Habe mich aber erst ja zu diesem Schritt getraut sozusagen, als ich für mich das Gefühl hatte, ich habe das für mich gut verarbeitet, das Thema. Ich komme da gut mit zurecht. Der glückliche Umstand, der noch dazu kommt, ist, dass es meinem Kind heute wieder gut geht. Das Ganze ist auch schon über 10 Jahre her. Und meine Praxis habe ich vor, jetzt muss ich gerade überlegen, vor 6, 7 Jahren eröffnet. Also da war das auch schon ein bisschen Historie, und da ging es meinem Kind auch schon wieder ziemlich gut. Und weil es ist ja wichtig aus therapeutischer Sicht, dass wir nicht unsere eigenen Themen mit unseren Klienten verarbeiten. Und als ich so das Gefühl hatte, ich habe da jetzt genügend Distanz, und ich habe zuerst auch explizit eher Partner, Partnerinnen von psychisch Erkrankten angesprochen und nicht unbedingt Eltern, die jetzt auch zu mir kommen, und ich merke für mich, ich kann da jetzt, also ich habe da den nötigen Abstand. Und ja, bewogen hat mich halt, ich weiß, in welche Not Angehörige da mit geraten.
Ja, ja. Ich finde das noch wichtig, was du erwähnst, dass du selbst nicht unbedingt mit Menschen zunächst mal arbeitest, wo du selber noch im Thema drin hängst, ne? Weil man es sonst zu sehr vermischt.
Genau, also das wäre unheilvoll für die Klienten.
Ja, das zeigt für mich nochmal, oder das möchte ich einfach auch nochmal so an die Zuhörenden weitergeben, das zeigt auch, wie wichtig eine Ausbildung ist.
Oh ja.
Also
ja.
Selbsthilfegruppen sind auch sehr wichtig und bieten einen anderen Aspekt an Unterstützung. Aber in der Therapie ist es einfach wichtig, dass man eine Ausbildung hat, dass man diese Dinge trennen kann. Ne, dass man genau weiß,
absolut,
das ist jetzt, das hat jetzt mit dem Klienten nichts mehr zu tun, sondern mit mir, und dann muss ich da anders drauf gucken oder das zur Seite legen, ne?
Ganz genau, und das ist ja ein Aspekt, ein Teil, was wir lernen in der Ausbildung,
Ja.
ne? Weil wir arbeiten ja mit unserer Resonanz. Und da muss ich wissen, ist da bei mir jetzt ein eigenes Thema angetriggert worden oder
Ja.
ist das meine Resonanz auf das, was da beim Klienten passiert, die ich dann auch gut zur Verfügung stellen kann? Jetzt sind wir schon fast im Fachgespräch.
Ja, genau. Aber ich finde das nochmal wichtig, weil vielleicht Zuhörende sonst auch denken, ja, vielleicht hat der auch sowas oder eben, wie soll das dann gehen? Wie ist das denn, wenn jetzt Angehörige zu dir kommen? Mit welchen Themen kommen sie? Eins hattest du eben schon angesprochen, aber vielleicht kannst du das noch mal so ein bisschen genauer beschreiben. Welche Probleme sind da?
Ja, die meisten Angehörigen kommen zunächst einmal mit so Fragen, wie kann ich damit umgehen? Im Sinne von, wie kann ich jetzt mit meinem erkrankten Angehörigen umgehen? Wie kann ich den oder die, also die Person, dazu bewegen, zum Beispiel sich therapeutische Hilfe zu suchen? Oder wie kann ich die Person dazu bewegen, morgens aufzustehen? Oder, was ja bei Depressionen häufig ein echtes Problem ist, oder sich, wie vereinbart auch mit um die Kinder zu kümmern oder um den Haushalt. Das heißt, die kommen mit Fragen, die gar nicht sie selber betreffen, sondern was kann ich tun, um den Zustand von vorher wiederherzustellen, um es mal so ganz platt und in einem Satz auszudrücken.
Ja, ja.
Und ja, natürlich ist auch das ein bisschen Teil meiner Arbeit, weil man kann natürlich auch ein paar praktische Hinweise geben, ne, wo finde ich Therapeuten oder sowas in der Richtung. Aber mein therapeutisches Anliegen ist eher daran zu arbeiten, bist du, lieber Angehöriger, denn wirklich für das alles selber verantwortlich und zuständig? Und gibt es da vielleicht ein Muster bei dir, was dazu führt, dass du dich da so reingibst und dass du in Gedanken und in Gefühlen nur noch bei deinem erkrankten, sagen wir mal, Partner oder Partnerin bist?
Ja.
Und weil es kann ja in einer Therapie nur darum gehen, um den Klienten, der bei mir sitzt.
Ja.
Und wir sprechen ja häufig von Mustern, Denkmustern, Verhaltensmustern. Und da ein bisschen, ich sag mal, hinzulenken im therapeutischen Prozess. Schau mal bei dir, was passiert da bei dir, wenn du merkst, ich komme da nicht weiter. Der geht einfach nicht zur Therapie oder so. Ne? Was passiert da bei dir und wie kannst du damit umgehen, mit dir selber? Und dann sind wir eigentlich so, dann kommen wir so in den therapeutischen Prozess. Aber von Seiten der Angehörigen ist häufig das Anliegen, sag mir doch mal, was ich jetzt tun muss, damit das jetzt alles wieder gut wird.
Ja. Ja, das ist so dieses, sie sind so im Machen, weil ja die anderen oft auch in ihren Handlungen eingeschränkt sind, ne? Die Betroffenen selbst,
genau.
Oder?
Ja, die Betroffenen gehen aus dem Machen raus und die Angehörigen springen dann umso stärker da in diese Lücke, die da entsteht. Und dann haben wir die Dynamik, die ja sich praktisch selbst verstärkt gegenseitig.
Ja.
Je mehr ich übernehme als Angehöriger, desto passiver wird die erkrankte Person. Das ist so das eine. Und das andere ist eben ja dieses Gefühl von, ich muss da jetzt einspringen, ich bin da jetzt für verantwortlich. Und es hängt jetzt alles an mir. Und das führt natürlich dazu, dass Angehörige sehr oft über ihre Grenzen gehen. Und das führt geradewegs in die tiefe Erschöpfung. Und so sitzen die dann auch da. Ne? Ich bin total erschöpft, ich kann nicht mehr. Und die Ohnmacht, die ich fühle, das ist so das Allerschlimmste. Und es ist ja auch ein fieses Gefühl, wenn man so, das sind ja so Erleben von Kontrollverlust, ne? Und das fühlt sich halt auch einfach fies an und ich kann nichts tun. Und da schauen wir dann hin, wie kannst du für dich wieder sowas wie eine Selbstwirksamkeit zum Beispiel ins Erleben bringen?
Ja, hast du da vielleicht ein oder zwei konkrete Beispiele, wie du dann da arbeitest mit den Angehörigen, also wie das dann bei dir in der Praxis abläuft?
Ich kann mich erinnern an einen Klienten, der kam zu mir und sagte, ich habe eine kleine Schwester und die hat als Jugendliche ein schweres Trauma erlebt und dieses Trauma hat unsere ganze Familie seitdem bestimmt. Und jetzt will sie eine Traumatherapie machen und hat mich, den großen Bruder, dazu auserkoren, die Kontaktperson zu sein, falls ich im Rahmen der Therapie in eine tiefere Krise rutsche. Und dann sagte er, das will ich eigentlich überhaupt nicht. Und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und der kam so mit ganz viel Wut auch. Und warum mich? Und die Schwester mit ihren Bedürfnissen, die bestimmt sowieso schon hat immer unseren Familienalltag bestimmt. Also auch diese Schwester war aus dem Teenageralter längst raus und es waren also erwachsene Menschen. Aber man merkt daran, wie diese Geschwisterdynamik dann noch so richtig reingehauen hat, ne? Und dann haben wir so überlegt, und da ging es ja auch um das Thema Verantwortung. Er war jetzt schon so weit und sagte, ich will das eigentlich überhaupt nicht übernehmen, aber ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen kann, weil da waren Schuldgefühle gegenüber der Schwester, gegenüber den Eltern. Kann ich das dem Umfeld überhaupt antun? Und also so vom praktischen Ablauf, wir sprechen ja meistens erstmal auch ein bisschen, um so zu gucken, um was geht es überhaupt. Und ich habe in meiner Praxis, ich habe so einen Teller, muss man sich vorstellen, so ein Keramikteller, der ist so, ich beschreibe das deshalb so genau, weil das gleich noch eine Rolle spielt. Der ist so, na, was ist das denn, so türkisfarben glasiert. Und da sind so allerlei Sammelstücke drauf, was ich mal am Strand gefunden habe. Also Muscheln oder schöne Steine oder Kristalle und so ein kleines Keramikherz und ja, so ein großer Bergkristall, ein Amethyst, ne? Also so Mineralien, Steine, Muscheln, Holzstückchen, sowas in der Richtung. Und er hatte mir das dann so erzählt, was ihn bedrückt und diese ganze Situation so ein bisschen geschildert. Und dann habe ich diesen Teller genommen, habe gesagt, schauen Sie doch mal hier, wenn das, was Sie brauchen, vielleicht hier sich wiederfindet auf diesem Teller. Schauen Sie doch mal, ob da was dabei ist. Und dann hat er mit einer ziemlichen Energie den ganzen Teller erstmal leergeräumt. Er hat gesagt, es muss alles hier runter, alles runter, es ist viel zu viel, alles hier runter. Und hat das alles auf die Seite gelegt und hat dann einen, ich glaube, es war ein Kristall, genommen und sagte, das bin ich. Und dieser Teller, sagte er, das ist so wie mein Becken. Weil deswegen sagte ich so türkis, das sah so aus wie so ein Schwimmbad quasi, ne? Das ist so mein Becken. Und dann hat er sich in Anführungsstrichen, also den Kristall, wo er sagt, das bin ich, da in die Mitte gesetzt und hat gesagt, so, und hier kommt keiner rein. Das ist mein Bereich. Und das war so, wow. Also,
Überraschend, ja.
das ist ja nicht immer so, ne? Genau, es ist ja nicht immer so, dass Klienten da so direkt so einen Zugang zu so einer Art von Arbeit haben. Und der hat sofort da angedockt und sagte so, und hier ist auch irgendwo meine Schwester mit all ihren Themen und da sind auch meine Eltern, aber auf meinen Teller kommen die nicht. Und das war für ihn selber, sagt er, jetzt merke ich gerade erstmal, wie gut mir das tut, wenn ich so bestimme, was ist eigentlich mein Bereich und was möchte ich eigentlich zulassen und was nicht. Das war ja erstmal schon so eine erste Erkenntnis. Und er hat selber genauso darüber gestaunt wie ich, auch mit welcher Energie und Entschlossenheit er da sofort rangegangen ist. Und ja, und dann ging es so in der Folge darum, welche Umstände gibt es, dass jemand vielleicht doch entweder diesen Bereich betreten darf, ne? Also nur er darf das bestimmen. Oder wann geht er an den Rand und schaut mal da drüber und geht da in Kommunikation. Und so Schrittchen für Schrittchen haben wir uns dann dem genähert. Also natürlich nicht alles innerhalb von einer Stunde. Ne? Wie kann ich jetzt im echten Leben mit dieser Situation umgehen? Wie kann ich mich da abgrenzen oder wozu bin ich denn bereit, gegenüber meiner Schwester da in eine Verantwortung zu gehen? Oder wie kann ich ihr vielleicht sagen, ich möchte das nicht. Bitte such dir einen anderen Weg für solche Krisen. Und dann war natürlich auch Thema, wie war denn die Familiensituation damals? Wenn so ein Traumathema, was einer in der Familie erlebt, so eine ganze Familie überschattet. Und da wird ja so ein Angehörigenthema ganz deutlich. Also jede auch psychische Erkrankung betrifft immer das ganze Umfeld.
Ja.
Das ist nicht wie ein Schnupfen, wo man weiß, es ist nach einer Woche vorbei und dann sagt man vielleicht mal, nies mich nicht an oder so. Aber man wird ja nicht so reingezogen, weil eine psychische Erkrankung kann durchaus auch zumindest für eine Phase im Leben sehr lebensverändernd sein. Und das bezieht ja immer alle mit ein. Und also dieses mit den Kristallen und diesen Steinen, das ist so zum Beispiel eine Methode, um mal Dinge sichtbar zu machen. Und darum geht es ja häufig, wenn wir Themen erlebbar machen wollen, hilft es, sie in den Raum zu holen.
Ja.
Mhm. Und da hilft einfach Material, ne, um ihnen eine Form zu geben. Und dann kann man auch zum Beispiel sagen, nehmen Sie doch mal diesen Stein, von dem Sie jetzt sagen, das sind Sie, nehmen Sie den mal in die Hand und fühlen Sie mal, und wie schwer ist der? Und dann kommt es manchmal, also mit diesem Material arbeite ich öfter. Jetzt komme ich so zu einem anderen, vielleicht nicht konkreten Fall, aber so andere Situationen, wo jemand vielleicht etwas nimmt, wo er dann merkt, nee, das ist ja viel zu leicht.
Aha. Mhm.
Ich brauche da ein bisschen mehr Gewicht, sonst sieht mich ja auch keiner.
Mhm. Ja.
Und tauscht das dann nochmal aus oder sagt so, das Problem, was mich beschäftigt, das ist hier dieser Kristall, weil der ist so spitz und der tut weh in der Hand, wenn ich den so drücke und so, ne? Und dann habe ich auch schon mal jemanden gehabt, der hat dann auch gesagt, ja, dieser Kristall, das ist so das Problem und das tut aber weh und dann, ach, ich packe den mal ein. Und dann habe ich Wolle und Stoffe und solche Sachen. Mhm. Also wirklich so mit Material physisch arbeiten. Und manchmal sind es auch bedrückende Themen, die wir erstmal einpacken müssen und dann langsam wieder auspacken können, um sie uns anzuschauen. Und ne, es ist ja viel so symbolisches Handeln. Wir handeln ja auch im Alltag viel symbolisch. Ne? Wir zünden eine Kerze an, wenn wir an jemanden denken wollen oder so. Und das hilft uns. Und dieses symbolische Handeln machen wir uns ja auch in der Leibtherapie manchmal zunutze. Manchmal symbolisch und manchmal ist es ja, einfach um Dinge nochmal sichtbar zu werden, greifbar zu machen, erlebbar zu machen. Das wäre so ein Beispiel.
Genau, ja. Ja, also praktisch aus diesem Gedankenkreiseln heraus, praktisch Bilder, die dort sind, wirklich erstmal konkret zu machen und damit wie,
ja,
also damit bleiben sie auch erstmal vorhanden. Die sind dann nicht gleich wieder so flüchtig weg, ne, dass man sie nicht greifen kann, ne, sondern
ja,
dann
ja,
ist es erstmal da. Und so wie du es beschreibst, kann man dann auch sagen, ja, nee, so stimmt's aber noch nicht ganz. Ich möchte oder ich wünsche mir das anders und solche Dinge, ne.
Mhm.
Finde ich ein sehr gutes Beispiel dafür.
Genau. Und ein anderes Beispiel fällt mir noch ein. Vom Thema her ist es vielleicht so eine leichte Überschneidung, aber es liegt daran, dass natürlich Angehörige viel parallele Themen haben. Ne? Also von Angehörigen zu Angehörigen gibt es viele Parallelen in den Themen, so muss man es ausdrücken. Weil Kunsttherapie, da denkt man ja, da werden Bilder gemalt und den Begriff malen verwende ich schon mal gar nicht. Weil damit verbinden viele Menschen so einen Schulunterricht, der ihnen keinen Spaß gemacht hat oder der unter Leistungsdruck stand.
Ja.
Auf jeden Fall, das war eine Klientin, da ging es auch darum, dass sie sich überlegte, soll ich mich trennen oder erst mal eine eigene Wohnung nehmen oder wie gehe ich mit der Situation um? Da war der Partner. Sie sagte, sie glaubt, psychisch erkrankt, es gab aber keine Diagnose, nur das Verhalten hatte sich verändert. Und sie trieb sich so mit der Frage um, soll ich mich da trennen, soll ich da bleiben, wie kann ich da bleiben und so.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, was halten Sie denn davon? Ich gebe Ihnen mal ein großes Blatt Papier und schauen Sie mal, ich habe hier alle möglichen Farben und ich habe so flüssige Farben, so ähnlich wie Acrylfarben in Flaschen, also Gouache-Farben.
Ja.
Und habe ich gesagt, nehmen Sie doch mal ein paar Farben, die Sie gerade da ansprechen und tröpfeln Sie das einfach mal oder kleckern Sie das mal aufs Papier. Weil jetzt so mein therapeutischer Hintergedanke ist, dazu muss man gar nichts können. Also eine Flasche umdrehen und auf Papier kleckern, Das können auch Menschen, die sagen, nee, malen will ich aber nicht.
Ja.
Ja, und dann nahm sie, ich glaube, gelb war das, und kleckerte das so übers ganze Papier. Und dann nahm sie rot und hat hier mal einen Klecks, da mal einen Klecks und so. Und dann sagte sie auf einmal, das Rot, das bin ich. Und ich merke gerade, ich komme ja hier so gut wie überhaupt nicht vor. Hier ist alles gelb und da sind drei rote Tropfen. Das kann ja wohl nicht sein. Und dann können wir ja häufig über das Medium der Gestaltung schon mal eine Veränderung herbeiführen.
Ja.
Manchmal muss man so ein bisschen dazu einladen und sagen, gibt es den Impuls, da was dran zu verändern? Jetzt einfach nur mal an der Gestaltung, die Sie da gemacht haben. Oder die Klienten kommen selber auf die Idee und sagen, nee, da muss ja viel mehr Rot drauf zum Beispiel. Oder ich verrühre das mal und guck mal, was dann passiert. Und dann passieren eben so Prozesse. Wir fragen ja immer, wie geht's Ihnen, wenn Sie das so machen? Was taucht da auf an vielleicht auch inneren Bildern? Und dann tauchen auch plötzlich, so ist zumindest meine Erfahrung, Erinnerungen, Begebenheiten und so alles Mögliche auf, was vorher wie gar nicht präsent war in den Gedanken. Und ich glaube, die Klientin hat dann einfach noch mehr Rot dazu getan und hat gesagt, so hier konzentriere ich mal das Rot. Das ist so mein Bereich, das ist meine Ecke. Und dann hat sie selber sogar die Transferleistung verbracht und sagte, naja, ich habe ja in unserer gemeinsamen Wohnung, da habe ich ein Zimmer, was nur mir gehört. Und vielleicht konzentriere ich mich noch mal drauf, das für mich da richtig schön zu machen, um da mir so eine Art Rückzugsort zu schaffen. Na, und dann hat man schon so, wie gehe ich denn jetzt im echten Leben damit um?
Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ich meine, das ist auch erstmal wichtig zu sehen, was ist überhaupt da? Das geht über die Gestaltung auch. Aber dann auch, wie mache ich das im Alltag? Vom Papier dann oder von der Gestaltung weg in den Alltag, ja.
Mhm. Und ich erlebe halt immer wieder, dass kreative Prozesse, und egal, ob wir da mit Tüchern, mit Seilen, mit Stofftieren, ich habe eine ganze Stofftiersammlung,
wie schön.
Arbeiten oder eben mit diesen, das ist auch schön, dann kommen manchmal Menschen und sagen, ach, Sie arbeiten auch mit Kindern. Ich sage, nö, eigentlich gar nicht. Und dann ist da manchmal auch so ein Spaß dabei, wenn wir da mit den Stofftieren arbeiten. Und naja, also egal, welches Medium man nimmt, das stößt immer irgendwelche inneren Prozesse an.
Mhm.
Und wenn wir das schaffen, die aufzugreifen und die nochmal bewusst ins Erleben zu bringen, dann passiert auch auf kognitiver Ebene was. Und wir versuchen ja leibtherapeutisch immer, das alles miteinander zu verbinden. Und so körpertherapeutisch, deswegen habe ich auch die Ausbildung noch gemacht, weil ich es ganz spannend finde. Der Körper ist ja nur ein Teil des Leibes, das muss man vielleicht mal dazu sagen.
Ja, ne? Danke für den Hinweis, ja.
Genau. Dass wir den Körper und das Spüren auf körperlicher Ebene nochmal bewusst auch mit einbeziehen. Also zum Beispiel, wenn jemand so eine Erkenntnis hat, ne, die ist ja zunächst mal oft in Gedanken, im Gehirn. Und wenn wir dann sagen, wo gibt es denn dafür eine Stelle im Körper? Wo spüren Sie das vielleicht jetzt schon ein kleines bisschen auch im Körper, dass, sagen wir mal, dass Sie gar nicht die Verantwortung für alles tragen. Das fällt dem einen leichter, dem anderen etwas schwerer, aber es bringt was in Gang, also ein Suchprozess, und den versuchen wir dann so im Laufe des therapeutischen Prozesses zu verstärken. Also dass dieses Spüren auf körperlicher Ebene, weil dann ist erst so die leibliche Überzeugung da, ich bin nicht für alles verantwortlich, wenn ich es auch wirklich spüre.
Ja.
Das immer wieder mit reinbringen und immer wieder fördern.
Das ist so wie dieses eben Fahrradfahren lernen, ne? Ich kann das über den Kopf, guck mal, da musst du Pedale treten, da ist die Bremse, guck mal dahin, lies mal das Anleitungsbuch und weiß ich was.
Ja.
Aber man muss es gemacht haben, körperlich, ne?
Man muss es tun. Ja. Und dann verlernt man es auch nicht mehr.
So ist es.
Das ist ja beim Fahrradfahren, ist es ja wirklich so.
Ja, genau. Ja, von daher danke auch nochmal für diesen Hinweis. Das ist wirklich wahr. Und das ist ja auch in Studien belegt, dass man, wenn man kreativ sich betätigt, in welcher Form oder mit welchem Medium auch immer, dass das tatsächlich auch Verschaltungen im Gehirn verändert, als Nachweis. Ja, da tut sich was. Das ist nicht nur, wir malen mal schön und dann gehen wir alle wieder nach Hause, sondern das hat eine Wirkung.
Ja.
Und das kann man gar nicht oft genug sagen. Von daher danke, dass du da den Hinweis nochmal gebracht hast. Ja, genau. Mhm. Ja, und weitere Hinweise auf diese ganzen Zusammenhänge bringst du ja auch in deinem Podcast. Du hast selbst einen Podcast angehört. Ne?
Ja, genau.
Ja, und da können also interessierte Menschen, Angehörige oder auch nicht nur Angehörige, sondern jeder, der sich für das Thema interessiert, kann dort mal reinhören. Du bringst auch viele wissenschaftliche Hintergründe, praktische Tipps.
Ja, ja, genau. Also da versuche ich so auf einer Seite, also ich hatte ja gesagt, die Angehörigen kommen so mit so ganz konkreten Fragen. Ne? Mhm. Und da versuche ich auch solche Themen aufzugreifen im Podcast. Also zum Beispiel das Thema Trennung, es spielt ganz häufig eine Rolle. Und also so ganz praktisch, muss ich mich sozusagen trennen, ist ja oft eine Frage. Und dann beleuchte ich das mal so von unterschiedlichen Seiten. Und genau, dann die aktuelle Episode ist heute erschienen, da geht es um Soziotherapie. Mhm. Also ich stelle auch solche Angebote, die es sonst noch gibt, vor, ne, in der psychiatrischen Versorgung. Also so ganz praktisch, an wen kann ich mich wenden. Und dann aber immer wieder auch beispielsweise, das spielt ja auch in der praktischen Arbeit bei mir eine Rolle, dass ich schon mal frage, woher kennen Sie das aus Ihrem Leben, dass Sie immer so in die Bresche springen, Beispiel. Und also so ein bunter Strauß an Themen, von dem ich glaube und auch erfahre natürlich in der Praxis, das sind Dinge, die Angehörige bewegen.
Ja, ja, das ist wunderbar. Und ich würde auch gern den Podcast in unseren Informationen hier dann verlinken.
Sehr
und
gerne,
wenn du magst, auch deine Kontaktadresse, wenn jemand mal Fragen an dich hat zu dem Thema. Du hast auch Online-Angebot, richtig?
Genau.
Für Menschen, die weiter weg sind, ne?
Genau, genau. Also ich arbeite auch online und das geht erstaunlich gut.
Ja,
also
ja,
im
ja.
Sinne von auch über das Gespräch hinaus.
Ja.
Das ist ganz spannend. Ich habe das, ja, wie wir alle so in der Corona-Zeit ausprobiert und habe festgestellt, oh, man kann auch online ganz gut Kontakt herstellen und tatsächlich auch, ja, wie gesagt, über das Gespräch hinaus leibtherapeutische Verfahren mit einbeziehen.
Ja.
Und ich habe eine Online-Angehörigengruppe. Also es ist keine feste Gruppe, sondern Gruppenangebot alle 4 bis 6 Wochen. Da erleben die Menschen, die an diesem Gruppenangebot teilnehmen, auch nochmal so das, was man auch in einer Selbsthilfegruppe erlebt, nämlich, ach, mir geht's ja nicht nur alleine so, also Unterstützung, unterstützen sich gegenseitig. Was es von einer reinen Selbsthilfegruppe unterscheidet, ist, dass ich das schon auch, ich sag mal, therapeutisch begleite, dass ich mal so ein Oberthema stelle, da ein bisschen einleite, Fragen stelle und sage, macht euch mal ein paar Notizen dazu, wenn ihr wollt, oder vielleicht irgendwie was, bringt was kreativ zu Papier und dann tauschen wir uns darüber aus. Und also Einzelbegleitung online und die Gruppe und in der Praxis natürlich, das auch das ist eher einzeln.
Ja, ja. Ja, wunderbar. Ich danke dir für diesen schönen und detailreichen Einblick in deine Arbeit und wie eben auch nicht Betroffene, sondern die Angehörigen Hilfe erhalten können und dass auch da kreative Leibtherapie sehr hilfreich sein kann.
Absolut, sehr, sehr gerne, weil also Angehörige brauchen mehr Unterstützung als nur den guten Rat, passen sie auch gut auf sich selbst auf.
Ja.
Das ist nämlich häufig das, was so von Seiten der klassischen Behandler kommt. Ich kann das auch verstehen. Also die BehandlerInnen sehen in den Angehörigen ja häufig ein wichtiges, stützendes Umfeld. Das ist auch so.
Ja.
Aber sie brauchen eben häufig auch selber wirklich Begleitung und Unterstützung.
Ja. Ja, und das ist dann auch zu wenig, das sozusagen, ne? Pass mal auf dich auf.
Genau.
Guck mal, dass du dir was Gutes tust.
Ja, genau, weil dann ist so, ja, was heißt das denn, ja, auf mich aufpassen?
Ja, genau. Ne?
Oder für mich sorgen. Wie soll denn das gehen? Wie soll ich das jetzt auch noch machen?
So, ja, ne? Stimmt. Bin ich ja auch noch für zuständig.
Ich kümmere mich ja schon ständig um meinen erkrankten Partner. Warum soll ich jetzt auch noch um mich selber?
Ja,
ne?
Ja.
Und genau. Mhm.
Ja, vielen Dank dir.
Ja, danke, dass ich das mal so ein bisschen darstellen durfte. Und danke für die Einladung.
Ja, gerne. Also ich glaube, das ist für viele hilfreich zu hören. Und dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute für dich selbst, für deine Praxis, für deine Klienten, Angehörigen.
Ja, danke, danke. Ja, dir auch, euch auch mit dem Podcast. Ich finde es wichtig, dass das Thema Leibtherapie auch stärker noch in die Welt kommt.
Ja, deswegen machen wir es, genau. Danke. Ja, und damit sind wir am Ende unseres Podcasts mit Leib und. Heute mit dem Thema Angehörige. Mit Maria Fahnemann.
Und Ulrike Bringer.
Ja, dann wünsche ich dir und uns allen noch einen schönen Tag und bis bald.
Bis bald, danke. Tschüss.
Tschö. Mit Leib und.
Wenn Worte allein nicht reichen.
Der Podcast, wenn's ums Ganze geht.